Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Amin Travel Zürich. Der Spezialist bietet Reisen auf das portugiesische Festland, die Azoren, Madeira und Porto Santa an.
Das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Hallo miteinander. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und freue mich über einen extrem spannenden Gast. Er ist Abenteurer, ausgezeichneter Dokumentarfilmer und Extremzeichner. Herzlich willkommen im Podcast, Richard Gress.
Vielen Dank.
Richard, wir sitzen bei dieser Aufnahme in einem eher schmucklosen Raum in den Bündner Bergen, mitten in der zivilisierten Welt. Wie wohl fühlst du dich hier?
Der Raum ist zwar schmucklos, aber die Bündner Berge sind wunderschön, von daher fühle ich mich wirklich wohl.
Deine Wurzeln sind in Deutschland, genauer gesagt in Franken. Was hat dich ursprünglich dazu inspiriert, dein Leben dem Abenteuer und der Dokumentation fremder Kulturen und wilder Tiere zu widmen?
Ursprünglich habe ich mich extrem für wilde Tiere interessiert. Ich habe angefangen zu zeichnen, zu malen und bin dann, um Vorlagen für die Zeichnungen und Gemälde zu bekommen, immer wieder in verschiedene Länder gereist, in Nationalparks, um Tiere zu beobachten. Und da bin ich dann irgendwann auch in Kontakt mit verschiedenen einheimischen traditionellen Völkern gekommen. Das hat mir extrem gut gefallen bei denen. Ich habe auch sie dann gemalt und dadurch bin ich dann langsam reingekommen in das etwas extremere, abgelegenere Afrika. Das war es vor allem am Anfang.
Welche Rolle hat gespielt, dass du in der Kindheit zwischendurch auch in Australien gelebt hast? Denkst du, das hatte mit ein Grund dafür?
Es war ganz klar, dass da irgendwie die gewisse Abenteuerlust und Reiselust irgendwie mir in die Wiege gelegt worden ist. Zum Beispiel habe ich 3 Schwestern und bei denen war es genauso. Die sind dann auch extrem viel gereist. Und es prägt natürlich dann auch, wenn man sowas in der Kindheit mal gemacht hat.
Hattest du da erstmals Kontakt mit wilden Tieren in Australien
mit
in dieser Zeit?
Tieren ja, aber natürlich weniger mit Naturvölkern, sondern wilde Tiere sind da halt Schlangen und Echsen und kleinere Tiere, Kängurus und so. Keine wirklich extrem gefährlichen Tiere. Das kam dann später erst.
2003 war es, glaube ich, als du dich entschieden hast, deine Zelte in Deutschland abzubrechen und mit den Suri in Äthiopien zu leben. Wie viel Mut hat dich dieser Entscheid gekostet?
Ja, es kostet immer ein bisschen Mut, wirklich dann alles aufzugeben, wirklich auch die Wohnung aufzugeben, alle mehr oder weniger Verbindungen, außer die privaten, die man so noch hat, aber alles aufzugeben und dann wirklich auf eine Karte alles zu setzen. Allerdings habe ich das auch von langer Hand geplant. Ich kannte die Suri schon einige Jahre und habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Also ich bin nicht einfach in die Wildnis und habe dann ohne große Vorbereitung gesagt, jetzt möchte ich das große Abenteuer erleben. So funktioniert das nicht. Man braucht extrem viel Vorbereitung und man muss sich langsam rantasten. Das habe ich vorher gemacht und dann kam der Schritt, dass ich alles wirklich in Deutschland aufgegeben habe und bin dann nach Afrika.
Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich entschieden hast, das überhaupt zu tun? Kannst du dich noch erinnern, wann dieser Entscheid oder wie dieser Entscheid gereift ist?
Ganz klar, es war die Arbeit. Ich habe da in der Industrie gearbeitet und hatte das Gefühl, so wie alle anderen auch, okay, das machst du jetzt bis zum Rentenalter. Und irgendwie war der Gedanke für mich, dass ich das wirklich dann so lange mache, immer dasselbe, dann schon irgendwie erschreckend. Für manche war es ein Traum, weil sie gesagt haben, das ist Sicherheit und so. Für mich war es allerdings so, dass ich mir gedacht habe, muss noch irgendwas anderes sein. Ich habe dann auch schon immer wieder unbezahlten Urlaub genommen und habe dann gemerkt, wie viel mir das wirklich gibt, dann zu reisen, auch über längere Zeit zu reisen. 4 Wochen waren wunderbar, aber irgendwann waren 4 Wochen nicht mehr genug. Dann waren es 2 Monate, dann 3 Monate und irgendwann habe ich mir gedacht, wegen 3 Monaten brauche ich es gar nicht loszulegen. Und dann wurde es halt wirklich so, dass ich kein Zeitlimit mehr hatte.
Wie hat dein Umfeld damals auf deinen Entscheid reagiert?
Die haben alle gesagt, dass ich verrückt bin. Ich hab natürlich auch einen kleinen Plan gehabt. Die Suri, die machen Stockkämpfe. Ich habe mir gedacht, boah, das ist so interessant, da müsste ich dann auch mal einen Film drüber drehen, eventuell. Habe mir eine Kamera gekauft und hatte da den Plan, bei denen zu lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Die Sprache natürlich zu lernen, automatisch. Aber dann auch so einen Film zu drehen. Und alle haben gesagt, so ein Film kommt niemals im Fernsehen. Was bildest du dir ein? Du hast mit den Filmen gar nichts zu tun. Und das Risiko da einzugehen und so einen Job, den du normalerweise bis zum Rentenalter machen könntest, einfach hinzuschmeißen, das ist Wahnsinn.
Woher hast du die Überzeugung genommen, dass es klappt, dass du es schaffst mit deiner Idee?
Ich habe gewusst, dass ich's will. Dass es klappt, das war tatsächlich, da hatten meine Freunde, Arbeitskollegen, auch Familienangehörigen dann wahrscheinlich eher recht als ich. Es war schon mit sehr viel Glück behaftet, dass ich überhaupt dann irgendwann mal Filme ins Fernsehen gebracht hatte. Weil so einfach ist es nicht, loszuziehen und dann Filme zu machen. Aber ich wusste, dass ich es will. Ich will die Erfahrung machen. Wenn es in die Hosen gegangen wäre, dann wäre es halt so. Dann wäre ich, ja, gebeugten Hauptes, dann wahrscheinlich nach 2 Jahren wieder zurückgekommen, dann hätte es halt nicht geklappt. Aber ich hätte zumindest die Erfahrung gemacht. Und die Erfahrung war das Entscheidende für mich.
Wenn du sagst, du hast auch Glück gebraucht, dass es so dann im Endeffekt geklappt hat, wann und wo war die Abzweigung dann halt die richtige? Oder hattest du eben das Glück, dass du ja das richtige Gespür hattest?
Naja, es ist eine Sache, überhaupt sowas zu überleben. Ich habe dann schon am Anfang wenig Erfahrung gehabt und habe auch manchmal Glück gebraucht, um überhaupt die ganze Reise zu überstehen. Aber natürlich auch dann mit dem Material, das ich einfach kreuz und quer drauf losgefilmt habe, dann einen Film zustande gebracht habe. Das war natürlich auch so, dass ich dann mit jede Menge Material nach Deutschland kam und keiner wollte das schneiden, logischerweise. Wer schaut sich da 100 Stunden Filmmaterial an, um da irgendwas draus zu zimmern? Da habe ich das selber geschnitten. Dann muss man irgendjemand finden bei den Fernsehsendern, der sich das überhaupt mal anschaut. Da braucht man viel Glück. Und die müssen innerhalb von 1 Minute, 2 Minuten sehen, oh, das ist interessant, da gehen wir vielleicht mal in die Richtung und fragen da mal nach. Und das ist schon mit sehr viel Glück behaftet.
Gab es Momente, in denen du deinen Entscheid bereut hast?
Nein. Es war so, dass man natürlich, wenn man dann in der Wildnis ist und es regnet und es ist alles schlammig und man kommt nicht mehr vor und zurück und man ist erschöpft und man hat kaum was gegessen, dass man dann das Gefühl hat, jetzt würde ich aufhören. Wenn es da einen Notausknopf gäbe, hätte ich den vielleicht gedrückt. Aber für mich gibt es da keinen Notausknopf. Ich muss dann trotzdem mich zurück durch den Schlamm kämpfen, um irgendwie rauszukommen. Und das war es mir dann natürlich nicht wert, weil ich meine, das Aufgeben wäre genauso anstrengend gewesen wie das Weitermachen. Und von daher gab es ein paar schwierige Momente, sicherlich in den ersten 2 Jahren. Aber dass ich wirklich nahe dran war, aufzugeben, das gar nicht.
Wenn du von schwierigen Momenten sprichst, was kommt dir da jetzt auch rückblickend in den Sinn, wo du dich noch sehr gut daran erinnern kannst?
Es war zum Beispiel so, dass ich dann auch angefangen habe, ich habe von den Suri, die wirkliche Survival-Experten sind, die in der Wildnis überleben können, von denen habe ich gelernt, okay, so und so, das kann ich essen und so komme ich da, kann ich mich gut durchschlagen in der abgelegenen Wildnis, ganz alleine. Dann habe ich angefangen, andere Stämme zu besuchen. Durchs Niemandsland, da sind manche Stämme verfeindet und da ist dann eine große Pufferzone, wo wirklich Wildnis ist, wo ich mich durchkämpfen musste. Und zum Beispiel weiß ich bei einer Begegnung, da hatte ich das Gefühl, okay, hier ist alles trocken und hier kann ich durchlaufen und auf einmal war da ein See. Oder ein Fluss, irgendwie eine riesen Wassermasse. Ich habe dann schon gesehen, dass da auch Krokodile drin sind. Trotzdem musste ich weiter oder ich hätte halt umkehren müssen und dann wieder zurück. Und ich bin dann da durchgeschwommen und habe wirklich ein extremes Risiko auf mich genommen, damals noch, weil ich wenig Erfahrung hatte und so. Und auf der anderen Seite von dem Fluss, hinter dem ersten Busch, stand dann ein Elefant. Und der... Das war halt so, okay, jetzt hast du das überlebt und jetzt kommt gleich das nächste große Ding. Und da war es zum Beispiel so, dass der auch erschrocken war, genau wie ich, und Aber ich war so nah dran, ich konnte gar nicht mehr weg und so und habe da gemerkt, okay, wenn ich dann einfach stehen bleibe, ruhig bleibe, der Elefant, der war auch erschrocken, der ist ruhig stehen geblieben, wir haben uns eine Zeit lang angeschaut und dann ist er seiner Wege gegangen und ich. Und das war natürlich dann auch, man könnte sagen, man bekommt ein Trauma dadurch, aber es ist natürlich auch fantastisch, sowas überlebt zu haben. Und es hat mir so ein Hochgefühl gegeben, dass das dann trotzdem, trotz der Risiken, eine super Erfahrung war.
Du hast eine sehr lange Zeit bei Naturvölkern verbracht. Welches Erlebnis mit den Suri in Äthiopien hat dich besonders geprägt?
Es war einfach die Gemeinschaft, wie sie zusammenhalten. Das drückt sich auch in den Stockkampfzeremonien aus. Jedes Dorf, jede Gemeinschaft hat eine eigene Stockkampfmannschaft sozusagen und die tritt dann gegen andere Gemeinschaften an. Und man muss dann zusammen, man hält immer zusammen und kämpft gegen die anderen. Aber auch sonst im normalen Leben ist halt der Zusammenhalt da in der Dorfgemeinschaft riesengroß. Man muss sich aufeinander verlassen können. Und das war natürlich dann auch so, als ich mit meinen Freunden dann irgendwo in entlegene Gebiete gewandert bin und so. Man kann sich wirklich da, und das habe ich gemerkt, hundertprozentig auf jeden verlassen. Und das ist halt ganz selten. Es gibt da schon Risiken und Gefahrensituationen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Zivilisation, da wäre es halt dann so, wenn der eine in eine Gefahr gerät, dann würden dann viele sagen, ja, okay, aber ich will mich jetzt nicht selbst auch noch in dieselbe Gefahr bringen. Gibt Unterschiede auch, aber bei den Suri ist es halt einfach so, wenn dann alle.
Das ist ja dann auch ein Prozess, dass du dieses Vertrauen auch aufbauen kannst. Wie war der Einstieg für dich? Wie bist du ursprünglich aufgenommen worden?
Das waren Jahre dazwischen. Das war die ersten Urlaube, man hatte keine Straßen dahin, da gab es noch keine Straßen, da musste man hinwandern. Da war ich dann für 2 Wochen da, dann musste ich wieder zurück. Und als ich das nächste Mal gekommen bin, dann war es schon wieder was Besonderes, weil sie gesagt haben, wow, jetzt ist der nochmal gekommen und so. Das habe ich dann 4-5 Mal gemacht und dann bin ich geblieben. Dann habe ich die Sprache richtig gelernt. Und so ist es dann langsam gekommen, dass sie mich dann wirklich auch als einen von ihnen akzeptiert haben. Über Jahre hinweg und nicht über ein paar Tage.
Wie hast du dich ganz zu Beginn verständigt mit den Menschen?
Nur mit Händen und Füßen. Ich hatte allerdings ganz am Anfang auch mal einen vom Nachbarstamm, der konnte ein bisschen Englisch und den habe ich dann mitgenommen und der hat dann dort mich erstmal bekannt gemacht und hat mir den Weg gezeigt. Dann war ich allerdings, der ging wieder zurück und ich war dann ganz allein und da ging es halt dann wirklich nur mit Händen und Füßen. Ich habe alles nachgemacht, weil es natürlich wichtig ist, sich zu integrieren und nicht bloß der Beobachter zu sein. Ich wollte nicht nur da fotografieren und zuschauen, was die machen, sondern es war wichtig, denen zu zeigen, dass sie auch was davon haben, dass ich da bin. Und zwar haben sie nur was davon, dadurch, dass ich alles versucht habe mitzumachen und auch oft gescheitert bin natürlich am Anfang, weil man einfach an das Leben gar nicht so gewöhnt ist. Aber dadurch hatten sie was zu lachen, dadurch hatten sie ja Entertainment. Und das war ganz wichtig, weil dadurch hatte ich dann auch meine Daseinsberechtigung. Wenn ich nur Beobachter bin, dann sagen die mit Sicherheit dann irgendwann mal, also gut, ja.
Du hast dich selbst sogar den Dorftrottel genannt oder für so wahrgenommen gefühlt.
Ganz klar. Es war auch so, ich meine, ich habe mir natürlich eingeredet am Anfang, boah, ich komme aus der Zivilisation, ich kann viele Dinge, ich kann Videorekorder programmieren und dies und jenes und so, denn da zeige ich mal, ne, was ich alles kann. Und dann komme ich mit meiner Kamera da an zum Beispiel. Aber das interessiert ihn natürlich nicht so besonders, weil es für das Leben dort nicht wichtig ist. Und da zählen andere Dinge. Ich konnte nicht mal richtig essen am Anfang. Hier ist eine Stange zu schälen mit dem Mund. Das ist ja keine große Sache für die. Das kann jedes dreijährige Kind. Mir haben sie es dann immer aus der Hand genommen, weil sie es gar nicht mit ansehen konnten, wie dumm ich mich angestellt habe.
Im Angebot von Amin Travel finden Sie maßgeschneiderte Mietwagen, Wander- und Kulturreisen sowie Inselhüpfen. Das portugiesische Festland bietet Schlösser, Burgen, schöne Strände, abwechslungsreiche Landschaften sowie mit Lissabon und Porto 2 mondäne Großstädte. Die Inselwelt im Atlantik ist tropisch und fruchtbar und dank dem Mikroklima ganzjährig eine Reise wert.
Wie bereitest du dich eigentlich mental und körperlich auf deine extremen Reisen und Herausforderungen vor? Was braucht es da, damit das eben dann auch funktioniert?
Ich trainiere. Ich trainiere wirklich auch, lange Strecken zu gehen, aber vor allem auch schnell zu gehen, weil man hat nur eine gewisse Zeit Tageslicht und manchmal muss man dadurch, dass es in entlegenen Gebieten vielleicht kein Wasser gibt, dann muss man 70, 80 Kilometer mit Gepäck dann an einen Tag zurücklegen und das funktioniert nur mit viel Training und wenn man auch, ich kann zum Beispiel 7 Kilometer im Schnitt gehen, was extrem viel ist, dafür muss man wirklich auch trainieren und ich trainiere auch zum Beispiel, das habe ich damals auch schon vorher auf der Arbeit gemacht, ich habe nichts getrunken, den ganzen Arbeitstag, ganz einfach, um das auch gewohnt zu sein, dass man mal eine gewisse Zeit gar nichts trinken kann und auch wenig gegessen zum Beispiel für eine gewisse Zeit oder sowas, das muss man schon trainieren.
Und das Körperliche ist das eine, aber das Mentale ja das andere. Hast du da auch irgendwie ein Training absolviert oder kam das mit der Zeit, dass du das dann damit auch besser umgehen konntest?
Nein, das ist bei mir so, ich weiß nicht, irgendwo in der DNA. Ich kann gut alleine irgendwo hin, ich kann gut mich integrieren bei Stämmen, aber ich kann auch sehr gut mal für eine gewisse Zeit alleine sein. Ich habe das dann später probiert, 3 Monate oder sowas. Ich bin beschäftigt. Ich habe natürlich dann auch wilde Tiere, an die ich mich gewöhne, die sich an mich gewöhnen und so. Ich habe immer irgendwas zu tun, vielleicht auch dadurch, dass ich dann Filmaufnahmen gemacht habe oder auch teilweise dann wieder gezeichnet habe oder sowas. Ich habe immer irgendwas zu tun, auch mit dem Nahrungserwerb, Nahrung zu suchen und so. Man ist die ganze Zeit beschäftigt. Ich möchte das nicht für immer machen, aber für eine gewisse Zeit und bei mir ist es schon eine sehr lange Zeit, halte ich das ohne weiteres aus, ohne dass ich da größere Probleme bekomme.
Und worum drehen sich dann die Gedanken in diesen Momenten alleine?
Ich spreche mit mir selber und kommentiere das Ganze, was ich darüber mache. Und ja, es ist wirklich so, dass ich mehr oder weniger dann auch Interviews mit mir selber führe. Was musst du heute machen und wie machst du es am besten und was ist das Wichtigste und solche Sachen. Wenn man mich dann wirklich da sehen würde, so ganz spontan, dann würde man denken, dass ich ein Verrückter bin. Also das mit Sicherheit.
Aber wenn es dir hilft, umso besser.
Eben. Irgendwie muss man, ich habe mal gehört, dass man sogar, wenn man relativ kurze Zeit, also 6 Monate oder sowas, ohne dass man die Sprache benutzt, dass man sich dann wieder schwer tut zu sprechen, ist mir nie so gegangen, weil ich halt dann ständig mit mir selber spreche.
Deine Reisen führen dich oft zu Menschen, die völlig anders leben als wir. Was können wir von diesen Kulturen lernen?
Die Naturvölker dort, wo ich viel Zeit verbracht habe, die leben natürlich mit der Natur und von der Natur. Und das ist ein Leben, was man sich bei uns gar nicht vorstellen kann. Mit wenig Ressourcen zurechtzukommen und auch genügsam zu sein. Natürlich ist es so, dass die jetzt dort keine Litfaßsäulen haben, die haben kein Fernsehen, die irgendwie Werbung zeigen oder sowas. Und dadurch wissen die gar nicht, was es noch alles zu konsumieren gäbe. Aber sie sind sehr zufrieden mit dem, was sie haben. Das ändert sich dann erst, wenn sie dann irgendwo in der Zivilisation dann sehen, was noch mehr da wäre. Und dann geht es natürlich los, dass man immer wieder versucht, sich zu verbessern und mehr zu erreichen. Und dann geht natürlich das Konsumieren, das übermäßige Konsumieren, das wir auch so jetzt in der Zivilisation meiner Meinung nach viel zu sehr machen, dass halt nicht mehr die Dinge kaputt gehen müssen und nicht mehr repariert werden, sondern immer neu angeschafft und die Wirtschaft muss laufen und so. Und das sehe ich dann als großes Problem, dass die Naturvölker so nicht haben.
Wie schwierig ist es für dich, wenn du dann jeweils wieder zurück in die zivilisierte Welt kommst, dich auch zu adaptieren und wieder die Situationen hier zu akzeptieren, wie es halt hier läuft?
Mittlerweile nicht mehr so schwer, weil ich es natürlich oft gemacht habe, immer wieder mal hin und her gesprungen und so. Am Anfang war das schon eine extreme Umstellung und da hatte ich auch das Gefühl, ja, okay, das ist nicht meine Welt, hier zurückzukommen. Es ist dann trotzdem so, dass ich genau weiß, in 2 Monaten oder sowas bin ich dann genauso wie vorher auch. Wenn der Bus zu spät kommt, dann rege ich mich darüber auf. In Afrika würde ich mir denken, oh Gott, 1 Stunde nur zu spät, ist ja wunderbar. Aber in Deutschland ist man natürlich dann sehr schnell wieder in denselben Trott gefangen. Und dann geht's natürlich auch durch die ganzen verschiedenen Einflüsse, die man hat, dann gibt's immer irgendwas Wichtigeres. In der Wildnis zum Beispiel schlafe ich wunderbar, weil dann irgendwann geht das Licht aus, das heißt, die Sonne geht unter und dann ist da 12 Stunden dunkel und dann kann man nichts groß anderes machen, als zu schlafen, vielleicht sich noch ein bisschen zu unterhalten, wenn irgendjemand da ist. Wenn man alleine ist, dann unterhält man sich mit sich selber. Aber in der Zivilisation ist natürlich immer irgendwas, was es Interessantes gäbe, Fernsehen läuft, Handy, und in den Trott komme ich natürlich auch sehr schnell rein und dann läuft es wieder genauso wie vorher auch.
Wie häufig bist du übers Jahr verteilt in Deutschland und wie häufig bist du weg abseits?
Sonst es ist immer so, dass ich, wenn ich gehe, dann bin ich mindestens ein Jahr weg. Also es ist selten so, dass ich jetzt bloß für 4 Wochen oder sowas dann weg bin. Dann bin ich ein Jahr, 1,5 weg und dann komme ich wieder zurück.
Du hast schon vorher ein bisschen über Tiere gesprochen. Die spielen eine große Rolle auf deinen Reisen. Welche Sicherheitsvorkehrungen triffst du vielleicht auch? Oder braucht es die überhaupt noch jetzt aufgrund deiner langjährigen Erfahrung?
Die Sicherheitsvorkehrungen sind einfach, dass ich mich extrem gut mit Tieren auskenne. Ich kann sie lesen. Ich weiß, natürlich habe ich das auch über, und das sind 10 Jahre, 15 Jahre, wenn man es genau nimmt, ich habe mich als kleines Kind schon für Tiere interessiert. Das heißt, ich interessiere mich seit 40, 50 Jahren für Tiere. Und ich habe natürlich da immer wieder verschiedene Dinge gelernt. Am Anfang hatte ich auch teilweise Glück. Mittlerweile ist es aber wirklich ein fundiertes Wissen, wie ich als Mensch zu Fuß in der Wildnis auf Tiere zugehen muss, beziehungsweise wenn die mir irgendwelche Signale geben, diese Signale zu lesen und mich dann auch vielleicht, wenn es besser ist, zurückzuziehen und denen ihren Raum zu geben und so. Das ist alles Erfahrung. Ich habe keine Waffen oder irgendwas dabei.
Welches Verhalten, welche Interaktion mit Tieren hat dich auf deinen Reisen vielleicht am meisten überrascht oder fasziniert?
Ja, am meisten überrascht war eigentlich, dass die Tiere, wenn man früher so Spielfilme gesehen hat, dann hat man immer das Gefühl, wenn man so Tiere in der Wildnis sieht, dann sind die hauptsächlich dazu animiert, auf Menschen zu warten, um sie anzugreifen, alles um spektakulärer und extremer zu machen. Aber wenn man wirklich mal in ganz entlegene Gebiete kommt, wo es keine Menschen gibt, wo die Tiere keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, dann sind die nicht so aggressiv, weil sie sich da nicht bedroht fühlen. Und dann ist es sehr viel einfacher, auch näher an die Tiere ranzukommen, ohne, man muss denen natürlich ihren eigenen Raum lassen, aber der ist dehnbar. Man kann dann mit der Zeit, wenn man die Tiere dann immer wieder mal über Wochen beobachtet, dann auch mal näher rankommen und dann kommen sie selber auch mal näher ran. Nicht, weil sie was davon haben, aber weil sie einen nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Und ich bin an Elefanten, an Löwen, an die großen afrikanischen wilden Tiere auf unter 2 Meter immer hingekommen. Also Elefanten und Löwen haben mich berührt während der Reisen. Und das waren wirklich wilde Löwen, absolut wilde Löwen. Aber die haben nie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Dort, wo Menschen leben, wo sie schlechte Erfahrungen machen können, dürfte man nie so nah hingehen, weil die sich natürlich dann eingeengt fühlen und dann eventuell angreifen. In den meisten Gebieten, wo viele Menschen leben, sind die Tiere scheu. Da wollen sie sich dann zurückziehen. Dann darf man die auch nicht irgendwie verfolgen und denen das aufinstruieren, dass man jetzt unbedingt mit denen da Bekanntschaft machen will. Aber in der entlegenen Wildnis, und da gibt es nicht mehr sehr viel, auch in Afrika nicht mehr, wo es keine Menschen gibt, aber da ist es noch eine ganz andere Sache. Und das war das wirklich Erstaunliche.
Gab es trotzdem auch mal eine brenzlige Situation, in die du reingeschlittert bist?
Ganz klar, am Anfang war, da habe ich auch Fehler gemacht. Da habe ich zum Beispiel einen Löwenrudel, ich wusste, dass die jagen wollen, die waren hungrig, waren da gelegen Und ich wollte die dann bei der Jagd begleiten. Und ich kannte die Löwen und es war alles easy peasy, kein Problem. Dann kam eine Elefantenkuh mit einem Kalb. Und die ist genau zwischen mir, da waren ungefähr so 100 Meter Platz zwischen mir und den Löwen. Und die ist genau zwischen mir und den Löwen durchgelaufen mit dem Kalb. Und ich habe mir gedacht, okay, der Wind kommt von da drüben, wo die Löwen liegen, die riecht jetzt die Löwen. Und da bin ich nervös geworden und bin aufgestanden. Natürlich, die Elefantenkuh, wenn man sich ruhig verhält, hätte mich gar nicht wahrgenommen. Aber dadurch, dass ich aufgestanden bin, sieht die mich, riecht die Löwen, hat ihr Kalb dabei und will das Kalb natürlich schützen. Und das war eine Situation, da bin ich dann wirklich weggerannt. Und Elefanten sind ziemlich schnell. Also wenn ich da nicht schnell unter einen Baumstamm durchgetaucht wäre und dann auf der anderen Seite raus, und da habe ich einen Vorsprung bekommen, die ist mir mindestens 500 Meter nachgerannt, bevor sie sich dann beruhigt hat. Und das war ein großer Fehler, weil das habe ich später auch nochmal gehabt. Da habe ich auch Löwen beobachtet, da ist Elefantenkuh, eine ganze Herde mit Kälbern durchgelaufen. Ich bin einfach sitzen geblieben. Die sind an mir vorbeigelaufen. Da war ich dann schon, da hatte ich viel mehr Erfahrung. Und da war ich viel entspannter und ich habe gewusst, wie ich mich zu verhalten habe.
Wenn wir noch ein bisschen vorausblicken, hast du eine Perspektive, wie das bei dir auch weitergehen soll, wie du das weiterführen willst? Bist du so glücklich, wie du das jetzt über die letzten Jahre gemacht hast? Oder schwebt dir noch was vor? Hast du noch eine Idee, etwas, das du unbedingt verwirklichen möchtest?
Nein, bei mir ist es vorbei. Also, es ist so, dass ich das gemacht habe, was ich machen wollte. Und es ist auch so, dass ich jetzt in Deutschland ziemlich eingebunden bin. Ich habe ein altes Haus, das ich renovieren muss. Das hat mehrere Mietparteien und so. Und ich habe momentan gar nicht mehr die Zeit dazu. Das müsste ich erst alles abschließen, bis ich dann die Muse und die Möglichkeit dann wieder habe, in Afrika dann wirklich für eine längere Zeit zu bleiben, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit an meine Verpflichtungen in Deutschland denke. Und deswegen ist es jetzt erstmal für die nächste Zeit, brauche ich keine Pläne zu machen, da ist es vorbei. Ich habe auch wirklich alles, was ich unbedingt machen wollte, habe ich dann gemacht.
Unser Gespräch nähert sich leider bereits dem Ende und zum Schluss fange ich immer drei Sätze an, die ich dich bitten würde, für mich zu beenden. Das beeindruckendste Tier, dem ich in der Wildnis je begegnet bin, ist...
Der Elefant. Ganz klar.
Eine Situation, die ich gerne einmal angefangen hätte, aber mir nie gelungen ist, ist... Gibt es überhaupt?
Ja, mit Sicherheit. Es gibt viele Sachen. Ich wollte zum Beispiel Leopard nachts beim Jagen begleiten. Er hat versucht... Zebrafohlen zu jagen in der Herde und ich wollte es unbedingt filmen und so, aber das war dann so chaotisch und die Kamera ist dann nicht gescheit gegangen. Und das war so eine Sache, die ist mir lange nachgegangen, weil ich war dabei, ich war dort und wollte das unbedingt einfangen und habe mir auch gedacht, ja okay, das ist was ganz Außergewöhnliches und das könnte ich dann eventuell auch wieder irgendwo zu einer Dokumentation umarbeiten. Aber es ist mir einfach nicht gelungen und so ist es halt dann. Aber es gibt mehrere Dinge, die mir nicht gelungen sind. Es kommt immer wieder was vor.
Und ganz zum Schluss, meine nächste Reise geht nach?
Meine nächste Reise geht nach Spanien. Dort hat meine Schwester ein Haus und da werde ich Urlaub machen.
Sehr schön. Vielen Dank, Richard, dass du dir für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute weiterhin.
Vielen Dank.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und regelmäßigen Besuch auf unserer Website travelnews.ch. Ciao miteinander.